Wir haben gerade gesungen, deine Schönheit wird nie vergehen. Meine Frau sagt, das ist ihr Lieblingswetter im Moment. Also wenn der Schnee liegt, wenn die Sonne scheint, dann hat der Himmel ganz besondere Farben. Ist ja besonders blau. Und ich denke, wenn schon die Natur so schön ist, so herrlich ist, was sagt das über unseren Gott aus, über seine Schönheit, über seine Herrlichkeit? Ja, letztes Wochenende waren wir als Älteste auf einer Klausurtagung und wir haben uns ein ganzes Wochenende Zeit genommen, um über einige Gemeindethemen zu reden. Es gibt nämlich Themen in der Gemeinde, die kann man nicht an einem einzigen Abend nach einem langen Arbeitstag besprechen. Dafür braucht man Zeit, Gebet, Austausch, Stille und meistens sind das diese wesentlichen Themen, diese Grundfragen, die man sich immer wieder stellen muss. Als Gemeindeleitung, wo stehen wir, wo wollen wir hin, warum tun wir das, was wir tun? Tun wir als Gemeinde wirklich das, was Gott von uns will, oder gibt es wesentliche Dinge, die wir vielleicht vernachlässigen, die bei uns zu kurz kommen, die aber auch eine wichtige Rolle spielen in der Bibel? Und um diese Fragen ging es hauptsächlich an diesem Wochenende. Und ich habe es einfach so bereichernd empfunden, sich mal einfach ausgiebig Zeit zu nehmen, um über einige Bibeltexte nachzudenken. Und man sitzt da und denkt, Mensch, von dieser Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder Mensch, diese Stelle ist mir noch gar nicht aufgefallen und trotzdem ist die wichtig in diesem Zusammenhang. Und wir haben uns die Frage gestellt, was wollen diese Texte uns sagen? Es ging hauptsächlich um Gemeinde, um die Aufgabe von Hirten. Und es würde den Rahmen der heutigen Predigt sprengen, wenn ich jetzt auf einzelne Punkte eingehen würde. Und dennoch möchte ich einen Punkt in dieser Predigt heute aufgreifen, der uns wichtig geworden ist. Uns ist einfach nochmal neu bewusst und wichtig geworden, dass Gott seinen Plan hier auf dieser Erde, sein Ziel hier auf dieser Erde nicht in erster Linie durch einzelne Personen erreichen will, sondern durch eine Gruppe von Menschen. Das war schon immer sein Plan, vom Alten Testament bis zum heutigen Zeitpunkt. Also Gott sammelt sich ein Volk, eine Nation, die ihm gehören soll, die ihm Ehre bringen soll. Und so haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir das Miteinander in unserer Gemeinde fördern? Wie können wir persönliche Beziehungen in unserer Gemeinde fördern? Wie können wir darauf achten, dass unser Gemeindeleben nicht nur aus Veranstaltungen und Events besteht, sondern auch aus persönlichen Beziehungen, wo wir einander ermutigen, einander unterstützen, füreinander beten und auf diese Weise wirklich miteinander verbunden sind. Gerade in unserer Gemeinde und unserem Kontext ist das besonders wichtig, weil wir einfach eine große Gemeinde sind und zwei Gottesdienste haben und da kann man schnell einfach anonym, alleine, unabhängig unterwegs sein. Und das ist natürlich ein Gedanke, der sich sehr von unserer westlichen Welt, von unserer westlichen Kultur unterscheidet. In unserer Kultur geht es um mich, um meine Sache. Ich brauche dich nicht, du brauchst mich nicht. Ich bin unabhängig von dir, du bist unabhängig von mir. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, der Glaube und unsere individualistische Kultur, sage ich mal, dann komme ich auch mit dieser Einstellung in den Gottesdienst. Und stelle mir die Frage, was tut diese Kirche für mich? Was tut diese Kirche für meine Kinder? Habe ich mich heute Morgen wohlgefühlt? Hat man sich heute um mich gekümmert? Und auf einmal haben wir nicht mehr diese Mentalität von wir gemeinsam zusammen, sondern diese Mentalität von ich, mich, mein, mir, Herr segne diese vier, wie man so schön sagt. Und das entspricht natürlich überhaupt nicht dem biblischen Verständnis von Gemeinde. In unserem Bibeltext heute Morgen geht es auch um Gemeinschaft, um das Miteinander. Wir finden den Text in 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Petrus schreibt hier an Gläubige, die in Kleinasien lebten, das ist die heutige Türkei. Es gab schon damals einige Gemeinden in dieser Region. Und diese Gläubige gingen durch eine schwere Zeit. Sie wurden verfolgt, weil sie an Jesus Christus glaubten. Und als Petrus davon mitbekommt, schreibt er ihnen einen Brief, um sie zu ermutigen, um sie zu trösten. Und in diesem Brief zeigt er ihnen auf, wie sie als Gläubige Licht sein können in einer feindlichen Umgebung. Wie man, sage ich mal, trotz Bedrängnis, Verfolgung, seine Berufung als Christ leben kann. Und das ist, was Petrus diesen Gläubigen schreibt. In 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Was macht Petrus hier? Er erinnert die Gläubigen an ihre hohe Berufung. Er schreibt, ihr seid, und dann nennt er vier Dinge. Auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, heilige Nation, ein Volk des Eigentums. Und jeder von euch, der schon mal das Alte Testament gelesen hat, der weiß, diese Begriffe sind nicht neu. Sie kommen alle schon im Alten Testament vor. Und zwar im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Und jetzt ist die Frage, wie kommt Petrus darauf, diese Eigenschaften, diese Titel auf alle Kinder Gottes zu beziehen? Wie kommt er darauf, diese Titel, die eigentlich dem Volk Israel gehören, jetzt auf die Gemeinde anzuwenden? Das liegt nicht in etwa daran, dass die Gemeinde das Volk Israel ersetzt hat. Ne? Also Gott hat sein Volk nicht verworfen. Er hat immer noch einen Plan mit seinem Volk. Er steht zu seinen Verheißungen. Es gibt sehr viele Hinweise in der Bibel, die darauf hindeuten, dass Gott sich in Zukunft nochmal in einer besonderen Weise Israel zuwenden wird. Also die Gemeinde hat Israel nicht ersetzt. Israel ist immer noch Gottes Volk. Es ist vielmehr so, dass wir als Christen aus den Nationen dazugekommen sind, durch den Glauben an Jesus. In Römer Kapitel 11 vergleicht Paulus das Volk Israel mit einem Ölbaum. Und er sagt, dass wir als Christen aus den Nationen durch den Glauben an Jesus eingepfropft wurden in diesen Ölbaum. Das bedeutet, auch wir gehören jetzt zu diesem Volk Gottes. Auch wir sind sein Eigentum geworden. Und Petrus beginnt hier diese Aufzählung mit dem Titel auserwähltes Geschlecht. In einer anderen Übersetzung heißt es auserwähltes Volk. Ich habe irgendwo gelesen, dass es auf dieser Erde etwa 10 Millionen staatenlose Menschen gibt. Also Menschen, die in keinem Land eine offizielle Staatsbürgerschaft haben. Die haben keine Nationalität. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemanden von uns betrifft, aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich auch in keinem Land wirklich zu Hause, keiner Nation wirklich zugehörig. Dann möchte ich dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Christ bist, dann hat Gott dich auserwählt. Dann gehörst du zu seinem auserwählten Volk. Das bedeutet doch Folgendes: Wenn ich zum Glauben komme, dann bekomme ich nicht nur Jesus als meinen Retter, sondern ich bekomme auch euch als meine Brüder und Schwestern. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich meine, wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Familien, aus unterschiedlichen Kulturen, sprechen teilweise unterschiedliche Sprachen und sind trotzdem ein Volk. Und zu diesem Volk gehören Gläubige aus Südamerika, Nordamerika, Gläubige aus Afrika, aus Asien, Gläubige aus Europa und Australien. Ich bin im vergangenen Jahr in einigen Gemeinden unterwegs gewesen, Bielefeld, Hannover, Leverkusen, aber auch hier bei uns in der Region, auf der Berstig, auf dem Hackenberg, Kirche für Oberberg, in der Hauskirche im Bergischen, in Meinerzhagen. Und wisst ihr, manchmal sitze ich so irgendwo im Gottesdienst und denke, ach du meine Güte, wir sind schon ein bunter Haufen. In einer Gemeinde, da war eine halbe Stunde vor der Predigt, vor dem Gottesdienst, da schaut mich der Gastgeber so verunsichert an. Wir haben gerade gefrühstückt, wollten losfahren. Und er sagte, Mensch, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Ich sage, was ist? Der sagt, weißt du, bei uns ist das üblich, dass die Prediger eine Krawatte tragen. Und ich dachte schon, ich wäre schon auf Nummer sicher gegangen mit meinem Anzug, meinem Sakko und so weiter. Aber eben, eine Krawatte hatte ich nicht dabei. Und der sagt, warte mal, ich guck mal, was ich da oben habe. Ist schnell in sein Zimmer, kam mit drei Krawatten. Ich habe mir dann irgendeine ausgesucht, schnell umgebunden und dann los zum Gottesdienst. In einer anderen Kirche ist das gar nicht üblich, dass Prediger Krawatten tragen. Also wir sind wirklich sehr bunt. Aber was ich so faszinierend finde, Wir haben alle unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Formen, unterschiedliche theologische Ansichten. Aber wir haben einen Retter. Und das ist Jesus Christus. Wir haben einen Geist. Und das ist der Heilige Geist. Wir haben eine Grundlage. Und das ist die Bibel. Wir haben auch alle einen gemeinsamen Auftrag, den Missionsauftrag. Und das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was uns zu einem Volk macht. Das heißt, wenn ich ein Christ werde, bekomme ich nicht nur Jesus als meinen Retter, sondern ich bekomme auch ganz viele Brüder und Schwestern im Glauben. Und das ist so wichtig zu verstehen. Denn so viel, was Gott in unserem Leben tut, was Gott in deinem und in meinem Leben tut, findet in Beziehungen statt. Wenn wir in Gemeinschaft sind. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich schon in meiner Nachfolge, in meinem Glaubensleben, ermutigt, getröstet, gestärkt, gesegnet worden bin von meinen Glaubensgeschwistern. Aber auch wertvolle Korrektur bekommen habe. Ich sehe so deutlich, wie Gott meine Glaubensgeschwister gebraucht hat, um mich in der Nachfolge weiterzubringen, um mich im Glauben wachsen zu lassen. Und in dieser Gemeinschaft kann ich hoffentlich Segen weitergeben, aber auch Segen empfangen. Und natürlich müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass unsere Gemeinschaft als Volk Gottes nicht perfekt ist, nicht vollkommen ist. In dieser Gemeinschaft kommt es vor, dass ich enttäuscht werde, dass ich verletzt werde. Das liegt aber nicht daran, dass ich immer richtig liege und die anderen alle immer falsch liegen, sondern das liegt daran, dass wir immer noch Menschen sind, die Fehler machen, die von der Gnade leben. Wisst ihr, wären wir perfekt und vollkommen in unserer Gemeinschaft hier als Volk Gottes, würde Paulus uns in Epheser Kapitel 4, Vers 3 nicht dieses Gebot geben, seid eifrig darum bedacht, die Einheit im Geist zu bewahren durch das Band des Friedens. Er wusste, dass unsere Gemeinschaft zerbrechlich ist und auch Jesus hat für die Einheit der Kinder Gottes gebetet und zwar zweimal, bevor er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wenn die Einheit des Volkes Gottes für Paulus wichtig war, für Jesus wichtig war, dann sollte sie auch für uns wichtig sein. Und deshalb wollen wir darauf Acht geben, wie wir über andere Christen reden, über andere Glaubensgemeinschaften reden, wie wir über andere Kirchen reden. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was uns verbindet, oft viel tiefer, viel bedeutsamer, viel wichtiger, viel mehr ist, als das, was uns voneinander trennt. Wir sind aber nicht nur ein auserwähltes Volk Gottes. Weiter sagt Petrus hier im Kapitel 2, Vers 9, dass wir auch ein königliches Priestertum sind. Nachdem Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, sagte er, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein, ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und diese Wahrheit, die gilt auch uns als Gemeinde. Stellt euch das mal vor. Ich meine, das ist doch auch ein besonderer Gedanke. Also, dass wir heute Morgen, sofern wir zu Jesus gehören, als Priester hier zusammengekommen sind. Also, wir sind eine Gruppe von Priestern, aber gleichzeitig sind wir ein Königreich von Priestern. Und wenn die Gläubigen damals das Wort Priester gehört haben, mussten sie wahrscheinlich an Aaron denken, der der erste Priester war. Und das waren so wirklich heilige, Gott hingegebene, geistliche Menschen. Sie mussten bestimmte Regeln einhalten, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also lange nicht jeder konnte damals Priester sein. Sie arbeiteten vor allem im Tempel, im Vorhof, am Brandopferaltar. Bevor der Tempel gebaut wurde, verrichteten sie ihren Dienst in der Stiftshütte. Aber die Hauptaufgabe der Priester bestand darin, das Volk vor Gott zu vertreten. Sie waren sozusagen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Also sie brachten die Nöte, die Sorgen, die Sünden der Menschen vor Gott und gleichzeitig die Liebe, die Vergebung, die Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament und lesen hier, ihr seid ein königliches Priestertum. Und die Frage ist, wie kann Petrus diese wirklich großartige Wahrheit, diese bedeutende Wahrheit jetzt auf alle Kinder Gottes anwenden, auf die gesamte Gemeinde beziehen? Ihr Lieben, er kann es deshalb tun, weil durch das Erlösungswerk Jesu Christi auf Golgatha der Zugang zu Gott allen Kindern Gottes in gleicher Weise gegeben wurde. Seit der Vorhang im Tempel zerrissen ist, kann jeder Christ in die unmittelbare Gegenwart Gottes kommen. Wir brauchen dafür keinen Priester mehr, keinen Papst, keinen Pastor oder sonst noch irgendjemanden. Sondern wir dürfen als Kinder Gottes an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade treten, so wie es der Hebräerbrief sagt. Und nicht nur das, als Priester können wir auch das tun, was die Priester im Alten Testament gemacht haben, nämlich unsere Mitmenschen vor Gott bringen, für sie in den Riss treten, für sie zu beten. Was bedeutet das konkret? Wie ihr wisst, führen wir hin und wieder bei uns im Gottesdienst hier die Kindersegnung durch und dann bringen die Eltern ihre Kinder hier nach vorne und wir Pastoren beten dann über die Kinder, segnen sie. Und ich kann verstehen, woher das kommt. Also Jesus hat Kinder gesegnet und so weiter. Und außerdem erinnert uns jede Kindersegnung daran, dass unsere Kinder auch Gebet brauchen und so weiter. Die Wahrheit ist jedoch, ob ich jetzt als Pastor das Kind hier vorne auf der Bühne segne oder ob der gläubige Vater oder die gläubige Mutter das Kind zu Hause segnet, das macht am Ende keinen Unterschied. Das macht deshalb keinen Unterschied, weil die gläubigen Eltern des Kindes genau den gleichen Zugang zu Gott haben, wie auch ich als Pastor. Wir sind alle Teil der königlichen Priesterschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal spricht man so mit Christen und da sagt jemand, ich überlege, aus dem Beruf auszusteigen. Und man fragt, wieso möchtest du aus dem Beruf aussteigen? Ja, ich möchte Gott dienen. Ich möchte einen vollzeitlichen Dienst, in die Mission, Bibelschule, was auch immer. Also viele haben die Vorstellung, wenn ich in einem säkularen Beruf bin, dann ist das kein Dienst für Gott, dann ist das keine geistliche Arbeit. Oder junge Menschen sagen manchmal, ich möchte ins Ausland. Ich möchte dort ein Jahr lang einen Dienst machen. Und dann fragt man, wieso möchtest du ins Ausland gehen? Und sie sagen, ich möchte dieses Jahr für Gott investieren. Also dieses Jahr soll Gott gehören. Und mich verunsichert das immer. Und dann frage ich, okay, was ist mit den anderen Jahren deines Lebens? Also sollen die nicht Gott gehören oder was? Also schau mal, du bist doch ein Christ, oder? Und wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Priester. Und dann spielt es keine Rolle, ob du Elektriker, Kfz-Mechaniker, Lehrerin, Krankenschwester, Arzt, Ingenieur oder Mutter bist. Und als Priester besteht deine Aufgabe darin, deine Vorgesetzten, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Lehrer, deine Kinder vor Gott zu bringen, für sie im Gebet einzutreten. Und deine Aufgabe, deine Arbeit, beziehungsweise meine Arbeit als Pastor, ist nicht heiliger als deine Arbeit. Mein Dienst, mein vollzeitlicher Dienst, ist nicht geistlicher als dein Dienst und deine Arbeit, die du tust jeden Tag. Denn was immer du tust, wenn du das von Herzen tust, für Gott, als Priester tust, dann gefällt es Gott und es dient anderen Menschen. Ihr Lieben, wir alle sind Teil der königlichen Priesterschaft. Wir haben unterschiedliche Ämter, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Rollen unserer Familien. Aber Petrus sagt es hier ganz klar, wir sind eine königliche Priesterschaft. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wie ich in meiner Rolle als Priester oder meine Berufung als Priester völlig versagt habe. Also vor 2 Wochen, da gab es ein Fußballturnier in Heimatsheim. Anlass dafür war das 100-jährige Bestehen des Vereins SSV Heimatsheim. Und ein alter Kumpel von mir, der hat unsere alte Mannschaft zusammengetrommelt und uns auch angemeldet. Und so machten wir uns am Samstag früh auf und fuhren nach Heimatsheim. Und ich muss euch sagen, als ich dann so mit meinen Kindern diese Halle betrat, das war schon ein besonderes Erlebnis. Ich habe Männer gesehen, die ich teilweise 25 Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich habe damals als 18-, 19-Jähriger mit denen im Verein gespielt. Teilweise musste ich 2-mal hingucken, bevor ich dann wirklich jemanden erkannt habe. Und denen ging es natürlich ähnlich. Aber irgendwann mal in der Pause, dann habe ich mich zu ihnen gesetzt und dann haben uns unterhalten, die waren sehr freundlich, haben so über die vergangenen Jahre gesprochen und über das Leben. Einige haben geheiratet, andere nicht. Und dann kam mir so der Gedanke, Herr, Hilf mir bitte in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt hier miteinander haben, ein Zeugnis für diese Jungs zu sein. Ich habe so darüber nachgedacht. Und dann kam aber noch ein zweiter Gedanke. Moment mal, du hattest genug Zeit für sie ein Zeugnis zu sein. Du hast doch mit denen im Verein gespielt, 3-4 Jahre. Hast du irgendwie ein Anliegen für die gehabt? Hast du wenigstens für die gebetet? Und ich musste mich zurückerinnern und feststellen, nein, ich habe es nicht gemacht. Sie waren offen für Begegnungen. Sie waren offen für Kontakte. Sie haben immer wieder eingeladen zu Geburtstagen, zu anderen Feierlichkeiten, aber ich bin nie hingegangen. Ich war nicht interessiert an diesen Begegnungen. Ich war am Fußball mit ihnen interessiert, aber ich war nicht an ihrem Seelenheil interessiert. Und so auf dem Rückweg nach Gummersbach habe ich so das Ganze reflektiert, habe mich gefragt, wie das passieren konnte und bin zu dem Entschluss gekommen, am Ende war das einfach Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit. Ich wusste nämlich schon damals ganz genau, diese Jungs werden ohne Jesus die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Die werden auf ewig verloren sein. Aber ich hatte nicht genügend Liebe für diese Jungs, um wenigstens für sie zu beten. Und so saß ich im Auto auf dem Weg nach Hause und ich habe mir einfach gewünscht, nochmal die Zeit zurückdrehen zu können, noch einmal mit diesen Jungs im Verein zu spielen. Ich wünschte, ich hätte noch einmal diese Chance, ein Priester für sie zu sein, aber die Chance war für immer vorbei. Die Zeit ist für immer vorbei. Und so musste ich einfach bei Gott um Vergebung bitten für diese Lieblosigkeit. Und wisst ihr, ich habe diesen Schmerz mit meinem Bruder geteilt und er sagte mir, Rudi, genau so ging es mir bei dem kürzlichen Klassentreffen. Nach 20 Jahren haben wir uns wieder getroffen mit unserem Jahrgang. Und ich dachte, wie kann ich an diesem Tag für sie ein Zeugnis sein? Ich dachte, Mensch, 10 Jahre hast du mit denen verbracht. Hättest eigentlich viele Möglichkeiten gehabt. Ihr Lieben, bitte versteht mich richtig. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie so einen ungesunden Druck auszuüben. Weil jeder von uns wird sich jetzt an Gelegenheiten erinnern, wo man hätte Zeugnis sein können. Ich glaube nicht, dass jeder von uns die Aufgabe hat, jeden Samstag auf die Fußgängerzone zu gehen und den Leuten ein Traktat in die Hand zu drücken. Nicht in jedem einzelnen Gespräch muss man unbedingt mit dem Evangelium kommen. Da braucht es den richtigen Zeitpunkt, Führung des Heiligen Geistes, eine offene Tür. Nicht jeder von uns ist ein Evangelist, aber jeder von uns ist ein Priester. Und als Priester haben wir ein Anliegen für unsere Mitmenschen. Wir lieben sie, wir dienen ihnen, wir beten für sie. Und wir sind immer bereit, unseren Mund zu öffnen und ihnen zu sagen, Jesus kam für dich, Jesus starb für dich, er vergoss sein Blut für dich. Durch den Glauben an ihn kannst du Vergebung deiner Schuld haben und Frieden mit Gott haben. Darf ich fragen, wer von euch irgendwo im Sportverein tätig ist, als Mitglied, Trainer, Spieler? Darf ich fragen, gibt es solche? Eine ganze Reihe. Ich weiß nicht, was euch bewogen hat, euch dort anzumelden. Aber ich kann euch sagen, Gott liebt eure Mitspieler, eure Vereine und er hat nach Menschen gesucht, die für diese Leute in den Riss treten konnten. Und deshalb hat er euch berufen, euch genau dort anzumelden, damit ihr ein Licht sein könnt für diese Jungs, für diese Mädels, damit ihr in den Riss treten könnt für sie und eure Berufung dort als Priester ausüben könnt. Geschwister, wir sind aber nicht nur eine königliche Priesterschaft, nicht nur ein auserwähltes Volk, wir sind auch ein heiliges Volk. Wisst ihr, wenn Gott im Alten Testament zu seinem Volk sagt, ihr sollt mir eine heilige Nation sein, dann haben wir dort das hebräische Wort Kadosh. Kadosh heißt heilig. Und Kadosh bedeutet so viel wie abgesondert sein. Ich möchte das kurz illustrieren. Hat vielleicht jemand von euch einen Kugelschreiber für mich gerade zur Hand? Du hast, ne? Super, vielen Dank. Schaut mal, ihr Lieben, in diesem Raum gibt es noch viele andere Kugelschreiber. In den Bänken, bei euch in den Taschen, habt ihr gesehen, da gab es noch andere Kugelschreiber, in den Räumen und so weiter. Doch dieser Kugelschreiber hier, der ist abgesondert. Warum? Weil im Gegensatz zu den anderen Kugelschreibern steht dieser Kugelschreiber mir zur Verfügung. Und solange dieser Kugelschreiber in meiner Hand ist, erfüllt es seinen Zweck, weil ich meine Absicht erfüllen kann. Vielen Dank. Man kann immer einen guten Kugelschreiber gebrauchen. Nein, kriegst du nachher zurück. Ihr Lieben, ein heiliges Volk ist ein Volk, welches für Gott abgesondert ist. Ein Volk, das sich Gott zur Verfügung stellt. Das bedeutet ganz konkret, dass wir als Christen uns unserem Herrn Jesus Christus jeden Tag neu zur Verfügung stellen und sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Jesus, hier bin ich, gebrauche mich. Jesus, ich will deinen Willen tun, ich will dir gehorsam sein. Du hast so viel für mich getan. Ich möchte nicht nur dieses Jahr für dich geben, nicht nur diesen Einsatz machen, sondern mein ganzes Leben soll dir gehören. Und als eine heilige Nation stellen wir uns Gott nicht nur zur Verfügung, sondern wir leben auch nach den Prinzipien des Himmels und nicht nach den Prinzipien dieser Welt. Und das macht Sinn, oder? Also wenn ich zum Volk Gottes gehöre, wenn meine Bürgerschaft im Himmel ist, dann bin ich in erster Linie Gott verpflichtet. Das bedeutet nicht, dass ich mich dem Staat widersetze. Im Gegenteil, Paulus sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Doch wenn der Staat von mir etwas fordert, was dem Wort Gottes widerspricht, dann bin ich aufgerufen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Daniel durfte zu niemandem beten als zu dem König Nebukadnezar. Schadrach, Meschach und Abednego mussten sich vor einem Bild des Königs verbeugen. Sie alle haben sich geweigert, diese Befehle zu befolgen. Warum? Weil sie zu einer heiligen Nation gehörten und deshalb Gott mehr gehorchen wollten als den Menschen. Das heißt, eine heilige Nation, sie wird Gott auch dann anbeten, wenn es ihr verboten wird. Sie gehorcht Gott, egal was kommt. Und das ist auch der Grund, warum heute auch Christen verfolgt werden. Nicht, weil sie sich ganz bewusst der Obrigkeit widersetzen, sondern weil sie manchmal in Zwiespalt kommen, weil es in diesen Ländern Gesetze gibt, die dem Wort Gottes widersprechen. Und als heilige Nation wollen sie sich Gott zur Verfügung stellen, wollen ihm gehorchen. Ihr Lieben, dann heißt es weiter, dass wir nicht nur eine heilige Nation sind, sondern wir sind auch ein Volk des Eigentums. Das bedeutet, dass wir Jesus gehören. Er hat uns erkauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut. Und jemand, der diese Wahrheit sehr stark verinnerlicht hat, das war Paulus. In Apostelgeschichte 27, da haben wir diese Situation, Paulus ist auf dem Schiff, befindet sich auf einer Überfahrt nach Italien. Auf einmal kommt so ein heftiger Sturm auf, Panik bricht aus, die Besatzung bangt um ihr Leben. Was macht Paulus? Steht auf, sagt, seid guten Mutes, niemand von euch wird sein Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Denn letzte Nacht erschien mir ein Engel des Gottes und dann sagt er diese interessanten Worte. Ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich auch diene. Dem ich gehöre. Wisst ihr, bei Paulus stelle ich mir ja immer so die Frage, Mensch, er war ja so ein Superchrist, so ein geistlicher Überflieger. Also er wurde bedrängt, verfolgt, eingesperrt für seinen Glauben. Woher nahm er diese Entschlossenheit? Woher nahm er die Kraft, den Mut für Jesus zu leiden, das alles für den Glauben durchzustehen? Und ich bin überzeugt davon, einer der Gründe lag in seiner Überzeugung, dass er Gott gehört. Ich bin in Gottes Händen. Er hat alles im Griff. Er hat über alles die Kontrolle. Mir wird nichts zustoßen, was Gott zulässt. Und das gab ihm die Kraft, alles Mögliche durchzustehen. Und ich möchte uns als Gemeinde heute Morgen vom Wort Gottes her erinnern, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehören wir Gott. Wir wissen nicht, was der Tag morgen bringt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, welche Veränderungen die kommenden Wahlen in unserem Land mit sich bringen werden. Aber wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind, dass wir ihm gehören, dass er uns durchtragen wird, dass er uns versorgen wird. Und eines Tages, wenn die Posaune erschallen wird und Jesus wiederkommen wird, dann wird er sein Eigentum abholen und wir werden für immer bei ihm sein. Und vielleicht sind wir die Generation, die das sogar erleben. Weiter heißt es im Vers 9, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Mit Tugenden, das sind die großen Taten Gottes gemeint. Und was Petrus hier sagt, ist, gemeinsam als Volk Gottes, als heilige Nation, als königliche Priesterschaft haben wir einen Auftrag. Und der Auftrag besteht darin, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und vielleicht sagen wir uns, okay, aber um welche Taten geht es überhaupt? Und wo fangen wir an? Und wie machen wir das? Petrus gibt uns im nächsten Vers 10 so etwas wie eine Inspiration, einen Hinweis. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Petrus sagt, denk an deine Bekehrung. Denk an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Du warst verloren, bist wiedergefunden worden. Du warst tot, bist lebendig gemacht worden. Du warst blind und bist sehend. Du warst ein Fremdling, jetzt gehörst du zum Volk Gottes. Du warst in der Finsternis, jetzt bist du im Licht. Du warst nicht begnadigt, jetzt hast du Gnade erfahren. Du wurdest geheiligt, du wurdest gereinigt, du wurdest gerettet vom ewigen Tod, von der Macht der Sünde, von der Verdammnis. Du bist ein Kind Gottes, du hast eine neue Identität. Und auf einmal, ihr Lieben, stellen wir fest, egal was in unserem Leben passiert, egal was wir gerade durchmachen, wir haben immer einen Grund, Gott zu danken für seine großen Taten. Wir haben immer einen Grund, von seinen großen Taten Gottes zu berichten. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt auch gleich machen. Unter uns gibt es einen jungen Menschen, der noch nicht vor allzu langer Zeit erlebt hat, wie Gott in sein Leben eingegriffen hat. Und ich möchte bitten, dass Makai nach vorne kommt und uns erzählt, wie er die großen Machttaten Gottes erlebt hat. Makai, vielen Dank. Er besucht seit einigen Wochen unsere Gottesdienste und ich habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, uns da mit hineinzunehmen.
Also vielen lieben Dank, Woody, dass du das so toll eingeleitet hast. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Makai Guter. Ich komme hier aus Bernberg, ich bin 15 Jahre alt. Und seit ungefähr Ende November besuche ich hier die Gemeinde. Und warum ich hier vorne bin, ist, ich möchte gerne mein Zeugnis mit euch allen zusammen teilen. Und wie war mein Leben eigentlich, bevor ich Gott getroffen habe? Ich bin in einem nicht wirklich religiösen Haushalt oder Elternhaus aufgewachsen, mehr atheistischen. Und ich habe so gelebt. Ich war jetzt kein guter Mensch, würde ich sagen, aber auch kein schrecklicher Mensch, bin ich noch immer so. aber ich war ein ganz normaler junger Mann, so wie jeder andere. Und eines Tages habe ich mich verletzt. Es war eine sehr, sehr schlimme Verletzung. Ich musste sehr, sehr schön operiert werden. Und während der Operation gab es Komplikationen und ich hatte einen Herzstillstand und ich musste reanimiert werden. Und nach so einer Erfahrung denkt man natürlich übers Leben nach, nach so einer Situation, hey, was fange ich mit meinem Leben danach an? Das regt einen zum Denken wirklich sehr stark an. Und ich war dann da und ich habe nach einem Sinn gesucht. Und ich dachte mir, warum suche ich nicht mal nach einem Gott? Vielleicht ist das der Sinn im Leben. Warum suche ich nicht nach ihm? Und ich habe im Christentum angefangen zu suchen, weil es die größte Religion ist. Und ich habe gelernt, was ist die Bibel, wer ist Jesus. Und da ich aus Bernberg komme und ich weiß, hier gibt es eine Kirche oben, und ich bin immer dran vorbeigegangen, dachte ich mir, wenn ich wirklich Gott suchen will, warum suche ich ihn nicht in seinem eigenen Haus? Und dann bin ich hier hingekommen, ich bin hier reingekommen und es waren hier auf einmal so viele Leute. Und ich dachte mir so, wow, das ist anders, als ich erwartet habe. Und dann habe ich ein Gespräch mit einer Person geführt und dann habe ich mich bekehren lassen. Und ab diesem Zeitpunkt hat ein neues Kapitel in meinem Leben quasi angefangen. Quasi, ich habe den Herrn in mein Herz reingelassen. Und es war, glaube ich, bisher die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich getan habe. Und seitdem, ich muss ehrlich sagen, ich habe einen Sinn im Leben wiedergefunden. Es macht Spaß, wieder irgendwas Tolles wieder zu machen und für was Größeres auch zu machen. Und dafür möchte ich wirklich Gott vor allen Menschen hier wirklich danken, dafür, dass ich mein Zeugnis mit euch allen teilen darf und auch für alles, was ich habe und für alles, was in Zukunft ist. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank dir, Makai. Es ist einfach schön zu sehen, wie es aus dir einfach so heraus sprüht. Und ich muss euch sagen, solche Zeugnisse, die machen mich demütig. Die lassen mich einfach staunen über Gott, weil dieser junge Mann, der kommt aus einem, wie soll ich sagen, atheistischen Umfeld, also aus einem nichtchristlichen Hintergrund. Das heißt, er hatte keinen Grund, irgendwie Gott zu suchen. Also ihm standen alle Wege, alle Optionen offen. Also keiner musste ihn davon überzeugen, dass Gott real ist. Keiner hat ihn versucht zu überreden, in die Kirche zu gehen, das Wort Gottes zu hören, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Das hat alles Gott gemacht. Und ich stehe einfach nur da und staune über die großen Machttaten Gottes, die auch heute noch vollbringt. Und ich möchte uns einfach alle ermutigen, dass wir mit einsteigen, dort wo wir sind, dass wir Gott danken für diese großen Taten in unserem Leben, ganz besonders für die Errettung. Und dass wir dieses Zeugnis auch weitergeben, dort wo Gott uns Möglichkeiten schenkt. Ihr Lieben, ich möchte diese Predigt beenden mit einem Gedanken, mit dem ich auch diese Predigt eingeleitet habe. Die Bibel sagt uns hier in 1. Petrus 2, dass wir ein auserwähltes Volk sind, ein königliches Priestertum sind, eine heilige Nation sind und ein Volk des Eigentums sind. All diese Begriffe stehen in Mehrzahl. Also keiner von uns läuft durch die Gegend und sagt, ich bin eine Nation oder ich bin ein Volk. Nein, gemeinsam sind wir eine heilige Nation. Gemeinsam sind wir das auserwählte des Volk Gottes. Gemeinsam haben wir diesen Auftrag, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Stell dir mal vor, ich komme eines Tages zu dir und sage, ich habe hier ein Geschenk für dich und gib dir das Geschenk, überreiche dir das Geschenk, du nimmst dieses Geschenk entgegen und sagst, boah ey, vielen Dank für diese Schlittschuhe. Und du nimmst diese Schlittschuhe und fährst nach Wiel in die Eishalle und fängst an, dort deine Runden zu drehen, Woche für Woche. Und irgendwann mal lernst du, rückwärts zu fahren und verschiedene Drehungen zu machen und irgendwelche Sprünge zu machen. Und du bist einfach nur begeistert und sagst, Mensch, diese Schlittschuhe und ich, also wir passen so wunderbar zusammen. Ich liebe diese Schlittschuhe. Und jetzt spielst du auch noch mit dem Gedanken, mit dem Eiskunstlaufen anzufangen. Und eines Tages komme ich zu dir und sage, hey, weißt du was? Eigentlich habe ich dir diese Schlittschuhe für etwas anderes geschenkt. Es ist nämlich so, dass ich gerade dabei bin, ein Team zusammenzustellen und ich wollte dich in meinem Team haben. Und wir wollen irgendwann mal in der deutschen Eishockeyliga mitmischen und gegen die großen Mannschaften spielen, wie die Kölner Haie oder Eisbären Berlin und Ingolstadt. Und natürlich wollen wir irgendwann mal die Meisterschaft holen miteinander. Und du hörst zu und denkst, ah, okay, ich dachte, du hast mir die Schlittschuhe gegeben, damit ich selber damit rumlaufen kann und irgendwelche Kunststücke machen kann. Ihr Lieben, so etwas Ähnliches kann auch in der Gemeinde passieren. Ach so, ich dachte, ich habe eine Gabe bekommen, damit ich mich glücklich machen kann. Ich dachte, ich habe Vergebung bekommen, damit ich mit Gott die Ewigkeit verbringen kann. Und jetzt sagst du, dass diese Dinge nicht nur mir gehören. Jetzt sagst du, dass wir ein Team sind, dass wir eine Nation sind, dass wir ein Volk sind, dass wir gemeinsam den Auftrag haben, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Genau darum geht es. Warum kommen wir Woche für Woche zusammen? Warum treffen wir uns in unseren Gebetskreisen und Hauskreisen? Warum wollen wir in Gemeinschaft sein, einander ermutigen, einander unterstützen, einander segnen, einander trösten, füreinander beten? Warum das alles? Nicht einfach nur, damit es uns gut geht, sondern weil wir ein Team sind, weil wir gemeinsam etwas erreichen wollen, weil wir ein Ziel haben und wir wollen einander helfen, auf dem Weg zu bleiben. Und sobald jemand strauchelt, sagen wir, hey, steh wieder auf, wir brauchen dich, lass dich nicht hängen, weil wir ein Team sind. Also ähnlich wie in einer Eishockeymannschaft. Wenn sich ein Spieler verletzt, ist der Mannschaftsarzt sofort da, um diesem Spieler aufzuhelfen, damit er wieder angreifen kann. Und so hat Gott auch ein Volk für sich gesammelt, eine Nation. Gott hat auch ein Ziel, einen Plan, eine Mission. Und dafür hat er eben dieses Volk gesammelt, diese Nation, die heilig ist, die ihm zur Verfügung steht, die seine Ziele und Absichten hier auf dieser Erde erfüllen kann, damit möglichst viele Menschen von Jesus hören, damit möglichst viele Nationen erreicht werden, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Und das passiert, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und durch seine Kraft die machtvollen Taten, großen Machttaten Gottes verkündigen, dort, wo Gott uns eingesetzt hat. Gott segne uns.